Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Thomas Belker mit dem Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Seid herzlich gegrüßt und hallo, liebe Birgit. Du bist die Chefin von Studio Venezia. Immer für uns da, oder?
Ach, was ist das nett. Ich bin immer für dich da, Thomas. Fast immer, möchte ich sagen. Fast immer.
Für uns.
Für uns, euch. Bitte. Für euch und für die Hörer. Ganz genau so ist das. Ja, am Start. You can count on me.
Super. Wie entwickelt sich die Podcast-Welt?
Ach du, es ist herrlich. Also ich nutze den Herbst gerne, um mich auch wieder so ein bisschen fortzubilden. Das ist so die Zeit, wo man die Erfolge, ne, Erntedankfest feiert vom Jahr, was gelaufen ist, aber auch schon mal so ein bisschen plant und guckt, was so kommt. Und ich finde es in der Tat, ich bin so begeistert davon, wie sich die Business-Podcast-Welt entwickelt und wie groß das Interesse nach tollen Gesprächen ist und nach langen Gesprächen. Ich komme ja jedes Jahr mit neuen Zahlen um die Ecke, wie lange Podcasts gehört werden. Und auch dieser Podcast von dir, als eines dieser Gesprächs-Talk-Formate, was mitunter über eine Stunde geht, ist eine Sehnsucht, ist ein Bedürfnis der Menschen. Und es freut mich riesig, dass, nachdem ja auch oftmals so geschimpft wird über Medien und über wer kommuniziert wie und was passiert da, finde ich es ganz, ganz toll, dass bei Podcasts die Welt heile ist und viele Menschen guten Gesprächen lauschen möchten. Ja.
Also, den letzten Podcast hatten wir ja mit Zeit für Optimisten betitelt. Das passt genau ins Thema.
Ja.
Und dann ist es nicht ganz einfach gewesen. Was machen wir denn jetzt nach dem Blick in die Politik und in das Thema Führung in der Politik? Was machen wir denn jetzt? Und ja, wir haben was ganz Besonderes gefunden.
Du, und was wir gefunden haben, bevor wir das jetzt verraten, das wundert mich nicht. Spoiler, Spoiler, dass das irgendetwas wieder mit dem zu tun hat, was auch einen Thomas Belker umtreibt. Und Thomas, bevor wir jetzt in das Thema schon gehen, ich lasse dich da auch nicht raus. Wie ist denn so dein Herbst gelaufen? Und ich frage nach dem Marathonherbst, nach dem Läuferherbst.
Fantastisch. Also ich bin ja ein Fan des Berlin-Marathons. Mhm. Einfach, das hatte ich schon mal erzählt, weil die Atmosphäre so einzigartig und besonders ist, weil es wirklich Community ist unter den Läufern und Läuferinnen natürlich, aber auch mit dem Publikum. Also das ist ein Fest, das ist ein Erlebnis fürs Publikum, für die Läufer sowieso, das zusammenschweißt, wo man sich auch Dinge zuruft, wo man sich gegenseitig abklatscht. Also jetzt beim letzten Marathon, ich habe mich bestimmt 150 Mal so beim Laufen mit den Menschen abgeklatscht, die ihre Hände rausstrecken. Große und kleine, dicke und dünne, Leute, die was zu dir rufen und Leute, die still sind. Also Wahnsinn. Und ja, insofern hat Sport durchaus Bindungswirkung. Spoiler, Spoiler, da kommt
Spoiler,
gleich
Spoiler,
was.
Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber wir bleiben nochmal beim Sport. Du hast den Berlin-Marathon gemacht und kurz danach sehe ich von deinem Podcast-Kollegen Micky Beisenherz einen Post, Berlin-Münchner Halbmarathon, und zwei Mädels am Wegesrand stehen mit Schildern You will survive. Und an denen bist du auch vorbeigelaufen, oder?
Ja, ich wollte es mal einmal wissen. Normalerweise machst du ja ein bisschen Tapering, Pause, Erholungsphase nach dem Marathon. Und ich bin dann zwei Wochen später einen Halbmarathon in München gelaufen. Das war einfach so ein Impuls. Und ja, ich bin dann an diesen zwei Damen auch vorbeigelaufen. Ich wollte einfach wissen, bin ich ein Weichei oder nicht? In dem Fall war ich keins. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Also auch in München sind die Zuschauer, Zuschauerinnen natürlich ganz süß zu uns Läufern.
Oder wolltest du einfach mal deinem Gast der heutigen Folge zeigen, dass du auch Durchhaltevermögen hast?
Ja, nur mein Gast, der jetzt gleich zu uns und mit uns hier reden wird, das ist eine andere Liga. Also da kann ich mich nicht ansatzweise mit vergleichen, nicht ansatzweise. Also wir haben einen super Gast und ich darf sogar sagen, einen Superstar als Gast. Wobei, er ist so bescheiden, der wird das vielleicht gar nicht so gerne hören. Also, zu uns kommt jetzt in meinen Podcast Michael Groß. der als erster Sportler 4-mal Sportler des Jahres wurde. Das hat nur einer geschafft danach. Und wer war das?
Aus Bobbele.
Ja, Boris Becker. Wir schauen drauf mit Michael, was er heute macht, denn das ist super spannend. Er ist Professor und vor allem Unternehmer, aber nicht nur so ein bisschen Unternehmer, sondern die Speerspitze oder eine Speerspitze. Und meine Herausforderung, das wird man jetzt so gleich auch merken, war, was Michael Goos in seiner Bescheidenheit als normal, als ganz normal empfindet, empfinde ich bei vielen, was er sagt, als etwas ganz Besonderes. Und wir sprechen über Beruf und Erfolg, wir sprechen über Herkunft und Zukunft, also wir gehen sehr breit in die Thematik. Wir sprechen über Unternehmertum und Leistung, Leistung für Studenten aus deren Sicht, Leistung für Sportler, Leistung für Unternehmer, für Angestellte. Wir sprechen über Veränderungen im Laufe unser aller Leben. Mhm. Man spürt da Veränderungen. Das hat was mit dem Alter zu tun, aber auch andere Dinge. Und wir reden auch über künstliche Intelligenz und Werte, die wir teilen. Und das wird ein sehr weitgehendes, manchmal, ich würde sagen, fast philosophisch anmutendes Gespräch, aber immer mit einem klaren Ergebnis, zumindest von Michael Großzeit. Bei mir schauen wir mal.
Ja, aber ich finde auch, du hast es ja gerade gesagt, Sportler des Jahres, vierfacher Sportler des Jahres, ne? Das ist, glaube ich, genau dieser Unterschied. Das eine ist die sportliche Leistung, das sind deine Medaillen. Aber ich glaube, diese Auszeichnung, die bekommst du, weil da eben auch menschlich noch mal ein bisschen mehr hintersteckt. Und du hast das gerade gesagt, das ist eine Bescheidenheit. Ich habe es auch als so eine Unaufgeregtheit wahrgenommen. Er ist wirklich unaufgeregt. Er macht wenig Wesens um sich. Und ich glaube, das ist echt dann noch mal diese, was dazu führt, dass man gesagt hat, das ist einfach viermal mehr als nur Medaille, sondern wirklich unser Vorbild, Sportler des Jahres. Ne?
Ja, und bei Michael Goos ist es eine Klarheit in dem, was er tut, in dem, was er sagt. Viele seiner Aussagen in unserem Gespräch sind mir haften geblieben und die helfen mir tatsächlich im Leben und auch im beruflichen Leben. Also die werde ich nicht vergessen. Und das ist auch kein Wunder, der Michael Goos ist ein Top-Level-Coach mittlerweile.
Ja.
Also ist er lange als Unternehmer unterwegs. Und es gibt einen Satz von ihm ganz am Ende. Wir haben hier immer einen kleinen Takeaway, den wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben mögen. Und ganz am Ende sagt er, man kann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, nach mir die Sinnflut. Und das hat einen Kontext, einen sehr vielschichtigen Kontext. Und dafür lohnt es sich, jetzt zuzuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir unseren heutigen Gast, Michael Goos. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo, Thomas, ich grüße dich herzlich.
Geht's dir heute gut?
Ich kann nicht klagen. Alles bestens.
Michael, du bist im Gedächtnis der Nation natürlich immer noch als der mehrfache Sportler des Jahres, der Weltrekordeschwimmer, derjenige, der unglaubliche 21 Titel gewonnen hat bei Olympiaden, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ein großes Wow, wenn man an dich in dieser Richtung denkt. Du hast auch das silberne Lorbeerblatt bekommen. Das ist ja die höchste sportliche Auszeichnung der Bundesrepublik. Also wir könnten da jetzt weitermachen. Das ist der wahre Wahnsinn. Heute sprechen wir hauptsächlich über eine andere Seite von dir, den Unternehmer. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du ja am 1. Oktober dein Jubiläum gefeiert.
Genau, 30 Jahre Unternehmertum mit verschiedenen Unternehmen, mit verschiedenen Partnerschaften. Also insofern, da habe ich schon einiges hinter mich gebracht und das erfüllt die Hälfte meiner Lebenszeit, weil ich in diesem Jahr auch schon 60 Jahre alt geworden bin. Also insofern ein Unternehmer mit Herz, Leib und Seele.
Und du warst Sportler mit Herz, Leib und Seele, was man bei den Aufnahmen immer sehen konnte. Schwimmst du eigentlich noch?
Selten, mehr im Urlaub, weil ich bin nach wie vor dem Wasser verbunden, aber mehr auf dem Wasser. Und dann lässt man es sich natürlich nicht nehmen, auch mal ein paar Runden dann im Meer oder im See zu schwimmen. Aber im Alltag eher andere Sportarten, je nach Zeit, Jahreszeit. Also sprich im Sommer dann Mountainbiken beispielsweise. sehr stark. Fitnessstudio, also eigentlich ein sehr normales Programm, was Millionen andere Menschen auch machen.
Ja, ja. Du, als Spitzensportler oder von Spitzensportlern ist man mehr gewohnt, dass man immer noch über die Vergangenheit redet, ne? Und du hast seit dem Sport extrem viel Neues gemacht. Du hast studiert, du hast promoviert, du bist also Doktor Groß und seit letztem Jahr hast du sogar eine Professur, also Professor Groß. Das sind wesentliche Schritte, ich sag's mal so, die man einem Spitzensportler eigentlich erstmal gar nicht zutraut. Wie kam das denn?
Also zunächst mal gibt es auch viele andere ehemalige Spitzensportler, die nicht so bekannt sind und die auch dann eine akademische Laufbahn gemacht haben. Ich blicke jetzt nur mal auf meine Mannschaftskameraden im Verein. Da gibt es viele Ärzte, Banker, also alles Mögliche. Und der Sport prägt uns und wir haben dadurch auch, das hat mit den Goldmedaillen jetzt von mir nichts zu tun, das Thema Durchsetzungsfähigkeit, Zielorientierung, all diese Themen, die nimmt man ja auch mit ins weitere Leben. Insofern, das vergisst man ja nicht. Gibt es viele andere Sportler auch, die in ein ähnliches Pensum gemacht haben wie ich, von der Quantität her und dementsprechend dann jetzt auch ihren Weg gefunden haben. Also insofern würde ich mich da jetzt nicht hervorheben. Es gibt auch Professoren, also beispielsweise der Wolfgang Mennig, Olympiagold, 1988, genauso wie ich, in Deutschland Achter und Professor, ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre, Uni Hamburg. Also insofern, ich bin da keine Ausnahme.
Dann nehme ich meine Fehleinschätzung jetzt mal da zurück und blame einfach die Medien, die natürlich das Gold ganz besonders hervorheben, wenn das jemand gewinnt. Aber ein Grund, sich mehr mit den Spitzensportlern zu befassen und ihrem heutigen Werdegang. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen über deine Vergangenheit auch gesprochen und ich war erstaunt, was du erzählt hast, welche Prägung du da mitbringst. Also zum einen war es ja so, dass du von Anfang an nicht nur geschwommen bist, sondern du hast noch andere Dinge gemacht.
Ja, wie die meisten auch heute noch olympischen Sportler, insbesondere in den Sommersportarten, habe ich ganz normal meine Schule durchgezogen. Kurz vor Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 mein Abitur gemacht, dann ganz normal studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt parallel zum Schwimmen. Also insofern auch das, diese sogenannte duale Karriere, kann ich auch noch jedem olympischen Leistungssportler empfehlen, weil letztlich sind wir alle keine Profis. Die wenigsten Sportler in den olympischen Sportarten können mit ihrem Sport wirklich Geld verdienen. Und deswegen war das jetzt auch eine logische Konsequenz, allein aus der Tatsache und Überlegung heraus, dass der Sport, insbesondere jetzt im Sportart Schwimmen, das gilt aber auch für viele andere Sportarten, Ausnahmen wie Reiten bestätigen da die Regel, wo man das halt länger machen kann, weil man das Sportgerät eben unter sich wechselt, dass man einfach für das Anführungszeichen normale Leben, was dann noch einige Jahrzehnte hoffentlich gesund und munter dauert, sich dementsprechend vorbereiten sollte beruflich.
Das ist die Logik. Die Herausforderung ist, das zu schaffen. Hast du eine Ahnung, wie viel Trainingskilometer du so geschwommen bist?
Ja, das wird ganz genau dokumentiert, oder ich habe es dokumentiert, ganz analog. Das sind insgesamt 38.000 Kilometer, die ich geschwommen bin. Mittlerweile habe ich auch die Welt einmal umrundet, weil nachdem ich natürlich jetzt aufgehört habe, ich noch ein paar Kilometer dann dazugekommen sind in den letzten Jahrzehnten. Also insofern, das ist aber eine Quantität, die auch heutzutage die Top-Schwimmer beispielsweise auch machen. Also man sagt so 2.500 Kilometer plus minus im Jahr hat man meistens auf der Distanzuhr. Also insofern, das braucht man einfach, sonst kann man einfach dieses Leistungslevel nicht erreichen. Das gehört aber dazu. Das ist auch bei, sorry, wenn ich das noch ergänze, das gilt übrigens dann auch im beruflichen Leben und für viele andere Dinge, die wir tun. Letztlich üben gehört nun mal dazu. Und das nicht nur einmal, sondern permanent. Also auch meine Weiterentwicklung jetzt in den letzten Jahren, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Und das Thema künstliche Intelligenz beispielsweise spielt bei mir im Beruf jetzt eine große Rolle. Die gesamte digitale Transformation, die ich mitgestalten darf für meine Kunden, das sind alles Themen, die könnte ich nicht begleiten, wäre ich vor 10, 15 Jahren mit meiner Entwicklung stehen geblieben.
Und gleichzeitig sind 38.000 Kilometer im Pool und gleichzeitig Abitur eine persönliche Herausforderung. Das ist einfach so, würde ich immer noch behaupten. Okay, du hast auch zwei Lehrer gehabt, die dich besonders beeinflusst haben? Das war einmal, glaube ich, dein Trainer, der war auch Lehrer, ne? Also richtig Schullehrer.
Mein Trainer war Oberstudienrat und dann Studiendirektor, stellvertretender Leiter eines Gymnasiums. Also auch kein Profi. Ja, das war auch ganz gut, weil er eben dadurch die Distanz hatte und die Unabhängigkeit von meinen Leistungen und Erfolgen.
Und dann kommen wir zu deinem Studienfach später. Leistungskurs Deutsch, das macht uns, glaube ich, ähnlich an dem Punkt. Es war Leistungskurs Deutsch, den du hattest, ne?
Genau, ich hatte unter anderem Leistungskurs Deutsch und Bio und das war wirklich faszinierend. Bis heute hat mich das geprägt. Das war so ein bisschen Club der Toten Dichter Stimmung, wer den Film kennt, mit Robin Williams zusammen. Also wirklich so eine Gemeinschaft, auch außerhalb der normalen Schulzeiten haben wir uns getroffen, zusammengesetzt. Das ist heute zum Teil gar nicht mehr denkbar. Also wir wurden dann sogar vom Lehrer eingeladen, also der Leistungskurs. Wir waren so 12, 13 Leute und dann zudem zu Hause dann wirklich über literarische Neuerscheinungen zu diskutieren, beim Gläschen Wein, ja, also da waren auch noch nicht alle volljährig etc., aber mit 16 darf man in Deutschland ja auch Bier und Wein trinken. Also lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Dinge, die heute, denke ich mal, fast unvorstellbar sind, ja.
Ja, und dennoch helfen den Weg dann später in den Erfolg zu finden, in den beruflichen Erfolg, würde ich mal sagen. Also das ist das, was vielen heute möglicherweise fehlt oder fehlen wird. Du hast irgendwann mit dem Sport aufgehört, weil du alles schon gewonnen hattest, weil es dann für dich die Wiederholung gewesen wäre? Oder wann sollte man mit dem Sport aufhören?
Also generell finde ich in unserem Leben, dass man sich überlegen sollte, wie es weitergeht, wenn man in einer Sache alles erlebt hat. Nicht erreicht, erlebt. Das ist ein Unterschied. Und man kann beispielsweise alles erreicht haben, aber dann nicht alles erlebt haben. Und das war bei mir ja dann 7 Jahre der Fall, weil 1984 hatte ich im Sport schon alles erreicht, doppelt und dreifach. Und habe dann 7 Jahre weitergemacht, weil noch viele Erlebnisse auf mich warteten. Auch das, ich konnte neue Dinge entdecken, habe auch neue Sachen ausprobiert im Sport. Und das war dann der Punkt 1991, wo ich dann sagte, also besser geht's nicht. Wir hatten die erste gesamtdeutsche Mannschaft damals im Januar 1991 nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 90. Per Zufall, da konnten wir schon mal nichts für, dass die Weltmeisterschaften damals im Perth waren, wurden dann mit der gesamtdeutschen Mannschaft sogar Staffelweltmeister. Gesamtdeutsch wirklich, also mit ehemals ostdeutschen, westdeutschen Schwimmern. Das war dann so das i-Tüpfelchen meiner Karriere. Nicht nur vom Erfolg her, sondern auch von der Erfahrung, ja, dass aus ehemaligen Gegnern plötzlich Mannschaftskameraden wurden. Und das war wirklich damals ganz fantastisch.
Ein schönes Bild auch für die Gegenwart, wenn aus Gegnern Kameraden, Mannschaftskameraden werden. Das könnten wir heute in vielen Fällen dringend brauchen. Du bist dann irgendwann Unternehmer geworden und hast einiges ausprobiert. Ich habe einen Begriff von dir im Kopf. Du hast gesagt, du hast da mehrere größere Häutungen erlebt. Das finde ich so als Change-Ausdruck wunderschön, weil Häutung heißt, man legt was ab, aber man bekommt auch was Neues dazu und irgendwo ist es dieselbe DNA. Da kann man lange drüber nachdenken. Wie bist du eigentlich ins Unternehmertum gekommen nach deinem Studium? Was hast du studiert? Germanistik, Filmwissenschaften?
Und Politologie.
Und Politologie. Wie kommt man dann ins Unternehmertum?
Das ist eine gute Frage und dann doch relativ leicht zu beantworten, weil ich hatte vorher schon verschiedene Praktika gemacht und dann hatte ich die Möglichkeit, nach meiner Promotion mit einer Firma einen Standort in Frankfurt zu gründen, mit dem man auch vorher schon zusammengearbeitet hatte. Und da ich nun mal selbstständig schon immer Erfahrung gesammelt habe und überzeugt war, dass unser Geschäftskonzept wirklich sehr große Zukunft hat, habe ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit eigentlich so gar nicht gewagt, sondern schlicht und ergreifend konsequent dann umgesetzt, weil für mich war das vorher auch schon klar, dass irgendetwas in dieser Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum ich machen möchte, um einfach Dinge noch stärker gestalten zu können, als das in einer Festanstellung, in einem schon vorhandenen Unternehmen möglich wäre. Ja, und dann gab es eben verschiedene Häutungen, was kein Wunder ist, wenn man jetzt 30 Jahre lang Unternehmer ist, bedeutet mit verschiedenen Partnern, verschiedene quasi Schwerpunkte inhaltlicher Art, auch unterschiedliche Strategien, dann von außen diverse Krisen, also die Dotcom-Krise vor gut zwei Jahrzehnten, also jetzt im Jahr 2000, 2001, so die große Internetblase, die dann geplatzt ist an den Börsen, dann die Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir dann ja hatten, dann, das ist auch schon wieder fast zwei Jahrzehnte her, und dann kam natürlich der letzte große Einschnitt, war sicherlich Corona, und dann kommen natürlich die eigenen Häutungen dazu, was jetzt die Unternehmensstrategie anbetrifft, also insofern, das wird nicht langweilig als Unternehmer, und deswegen bin ich froh, dass ich beispielsweise jetzt im fortgeschrittenen Unternehmeralter, aber immer noch agil, gesund und munter, eben jetzt dieses Thema künstliche Intelligenz und wie künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändern wird, respektive sogar revolutionieren wird, bin ich von überzeugt. Das finde ich klasse. Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, welcher nicht Unternehmer, allein das Wort Unternehmen, ja, auf Deutsch, sagt ja eigentlich alles, der jetzt mit 60 da sitzt und einfach noch guckt, dass er mit dem, was er kann, die nächsten paar Jahre auch noch irgendwie durchbringt, in Anführungszeichen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe neue Module für meine Trainings entwickelt in diesem Jahr, verprobt, werde jetzt in der Universität auch mit dementsprechend, das ist der große Vorteil, wenn man dort universitär aktiv ist, mir das aktuelle Forschungswissen fortlaufend mit ins Boot holen, also in meine Tätigkeit unternehmerischer Art. Also da gibt es so viele Sachen, die vor mir liegen, und das freut mich, ja.
Und da gab es nie eine Versuchung, vielleicht bei der Dotcom-Blase, auf die Angestellten-Seite zu wechseln, die vermeintlich sicherere?
Die gab es auch, also Angebote natürlich in jungen Jahren, wenn man so Mitte 30 ist, Anfang 40, dann, wie heute das Gleiche auch, da gibt es natürlich dann die dementsprechenden Angebote. Und für mich war dann, wenn man sich einfach nebeneinander legt, Vor- und Nachteile abwägt, dann diese vermeintliche Freiheit, die man natürlich als Unternehmer auch nicht 100% hat, weil man natürlich von Kunden, deren Bedürfnisse, vom Markt etc. abhängig ist. Aber die vermeintliche Freiheit, dass man auch die Tür zumachen kann, dass man schon sagen kann, das mache ich nicht, und zwar zu 100%, dass mir das extrem viel wert ist, ja, auch materiell. Und dass mir auch, das ist ja bis heute so, als Unternehmer weiß man ja nicht, was man nächstes Jahr verdienen wird. Sogar manchmal der nächste Monat ist ungewiss. Ja, also in Corona-Zeiten beispielsweise war das ja extrem volatil dann, zumindest in meinem Geschäft. Also das ist Teil von Unternehmertum. Ja, und für mich wäre beispielsweise es nicht vorstellbar gewesen, als ich eingestiegen bin, schon mit, ich sage jetzt mal, 30 zu wissen, mit welcher Rente ich mit 63 oder 65, beziehungsweise jetzt im Jahrgang 64, mit 67 dann in Rente gehen werde. Also das war für mich nie eine Option.
Okay, dann bist du da etwas anders als andere, die sich die Rente in deinem Alter schon zigmal ausgerechnet hätten. Du, vielleicht nochmal zurück zum Schwimmen. Wenn man so nachdenkt, was dich ausmacht. Wenn ich 38.000 Kilometer, über die ich gerade nachdenke, im Pool verbringe, dann sieht das ja so aus, als sei man ja ganz allein unterwegs, als sei das ein Einzelsport, als sei man jemand, der Gefahr läuft, Eigenbrötler zu werden, weil er keine Kontakte mehr hat. Wie sieht das denn in der Realität aus?
Die Realität ist so, dass man ja in einer Trainingsgruppe sich befindet, ziemlich groß und noch mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das Schlimmste war für mich, die ein, zwei Wochen, manchmal waren es sogar drei, alleine trainieren zu müssen, wenn beispielsweise nach den Qualifikationen für irgendwelche Meisterschaften im Sommer alle anderen im Verein beispielsweise sich nicht qualifiziert hatten und man dann, bis die Trainingsmaßnahmen des Verbandes angefangen haben, dann eben alleine trainieren durfte. Das war echt Horror. Ja, weil man überhaupt keinen Austausch hatte. Jetzt werden natürlich die Hörerinnen und Hörer sagen, beim Schwimmen kann man sich ja schlecht unterhalten, wenn man da hin und her schwimmt.
Das ist wohl so, ja.
Umso intensiver ist der Austausch am Beckenrand, vor dem Training, nach dem Training, wie läuft's, was machst du, wie geht denn das? Also es ist extrem komprimiert. Und das ist ein bisschen so, wie heute auch die Arbeitswelt ist. Also das können vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, dass die persönlichen Kontakte tendenziell in vielen Branchen weniger geworden sind, dadurch aber viel intensiver sind. Das erlebe ich auch in meinem Beratungsumfeld. zurzeit, dass man sagt, wenn wir uns treffen und alle zusammentrommeln, dann ist das viel intensiver. Da werden die sozialen Bindungen geknüpft. Da kann man dann dementsprechend auch, wenn alle wieder ausschwärmen, hybrid, remote und sonst wie arbeiten, dann kann man sich aufeinander verlassen, weil man kennt sich ja. Und das wird auch in Zeiten der digitalen Transformation der künstlichen Intelligenz extrem wichtig bleiben. Und das ist dann, wie gesagt, das fällt mir gerade auf so, dass es früher bei mir vor 40 Jahren im Schwimmsport so war. Das heißt, wenige Kontakte persönlicher Art, aufgrund der Natur der Sache. Die waren aber umso intensiver, ja, und nachhaltiger. Und das gilt heute auch für die Arbeitswelt.
Jetzt bist du, soweit ich das einschätzen kann, ein heimatverbundener Mensch. Also jemand, der aus Frankfurt kommt, da immer wieder seine Herkunft, ja, findet, feiert. Du hast noch ein weiteres Jubiläum, wenn ich letztens aufgepasst habe, im November.
Ja, helf mal bitte auf die Sprünge.
Du hast mal Abi gemacht. Und was ist im November?
Ach so, ja, Abi habe ich vor 40 Jahren gemacht. Das heißt, da haben wir die Abi-Feier.
Genau.
Wie das ja man so jeder macht, ne? Dass man dann alle 10 Jahre, respektive jetzt alle 5 Jahre, weil man wird halt älter und da gibt es auch dann einige Verluste zu beklagen. Ja, es ist nun mal so, wenn man älter wird. Und insofern, ja, das gehört auch dazu, dass man dann sich mal trifft und mal gucken, wie die verschiedenen Lebensentwürfe sind. Und das ist dann auch interessant zu sehen, dass halt viele gar nicht vom Kirchturm weggekommen sind. Also die sind dann noch nicht mal, also Frankfurt, Sachsenhausen, wo ich groß geworden bin, also der südliche Teil von Frankfurt, sehr stark geprägt. Die sind gar nicht aus Sachsenhausen groß rausgekommen. Also wirklich komplett im Kiez geblieben. Ich persönlich bin jetzt der Region Frankfurt-Rhein-Main halt sehr stark verbunden, auch deshalb geblieben, weil es einfach von dem, was ich tue, ein optimaler Standort ist und halt die Internationalität, die Vielfältigkeit etc. des Standorts auch mich nach wie vor interessiert. Und auch die Schnelligkeit, die Veränderungsfähigkeit. Also jeder, der nicht in Frankfurt sich befindet und alle 2-3 Jahre mal wiederkommt, sieht, dass sich das Stadtbild doch permanent verändert und immer wieder neue Sachen aufmachen und dann wieder zumachen. Ist wirklich so ein dieses Begriff Manhattan bezieht sich nicht nur auf jetzt die Skyline und das, was ich dort optisch tut, sondern auch mentalitätsmäßig tut sich da doch sehr, sehr viel.
Ja, ich finde es beachtenswert. Ich denke da manchmal an den Spruch, Zukunft braucht Herkunft. Und das geht in der heutigen Welt auch ein bisschen verloren, dass man eben diese 40 Jahre Abi-Feier oder mittlere Reife oder was Einzelne gemacht haben mögen, tatsächlich dann noch mit den ehemaligen Schulkameraden begeht. Ja, das bei mir ist es zum Beispiel ins Wasser gefallen. Da kommen die Leute nicht mehr zusammen. Und dieses dann doch wieder zueinander finden, glaube ich, gibt Perspektive und Kraft. Bei dir ist mir aufgefallen, du hast im Abitur, wie ich weiß, über Faust geschrieben. Ne? Das war dein Abiturthema.
Ja, was ich machen durfte, ja.
Ja, was du machen durftest, ja. Und jetzt bist du an der Goethe-Universität Professor. Ja, das ist ja schon irgendwie ein, ich würde sagen, witziger Umstand. Das zeigt auch wieder Zukunft und Herkunft irgendwo miteinander in der Verknüpfung, finde ich.
Ja, wobei, wenn man einen Deutsch-Leistungskurs hat, dann ist die Chance, dass einem plötzlich Faust auf dem Tisch landet, bei der Abiturprüfung ja nicht so gering. Ja, also das ist halt einer oder der Klassiker schlechthin für dramatische Dichtungen. Und wenn dann, mittlerweile gibt es ja Zentralabi, aber damals gab es das noch nicht bei meinen Zeiten. Und dann konnte man sich ein bisschen ausrechnen, was da so kommen könnte an möglichen Aufgaben. Also insofern, das ist jetzt schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass nun mal Goethe aus Frankfurt kommt und dass logischerweise, wie in vielen anderen Städten auch, die Universität nach dem berühmtesten Sohn oder Tochter der Stadtplan benannt wird.
Du hast erzählt, dass es für dich eine logische Konsequenz gewesen ist, neben dem Schwimmen, den Weltrekorden, den Medaillen, natürlich auch dein Abi zu machen. Jetzt reden wir häufig in Deutschland die Leistungsbereitschaft der Menschen schlecht. Du bist Professor. Wie sieht es denn aus deiner Sicht aus? Du arbeitest mit vielen jungen Menschen zusammen. Hat sich die Leistungsbereitschaft, hat sich das Thema Lernen, die Zukunftsvision des Einzelnen, hat sich das aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert?
Das hat sich nicht nur in den letzten Jahren verändert, das verändert sich fortlaufend. Ich kann natürlich jetzt nur von den mehreren hundert Studierenden berichten, was ja auch wiederum nur ein Ausschnitt ist, weil es gibt ja nicht nur Studentinnen und Studenten, die jetzt in das Berufsleben streben, zum Glück. Und da ändert sich beispielsweise, dass die Form, die ich jetzt anbieten darf für meine Vorlesung etc., doch relativ schnell funktionieren muss. Also ich muss wirklich um die Aufmerksamkeit nicht nur buhlen, sondern es muss auch wirklich schnell gehen, dass die Relevanz erkannt wird. Also man muss letztlich sein Angebot sehr kundenorientiert ausrichten, wesentlich stärker als früher. Sonst kommen die Studierenden schlicht nicht. Und man hat die Situation, dass der Wunsch, bestimmte Themen wirklich zu durchdringen und ein dickes Brett zu bohren in Zeiten, wo vermeintlicherweise das gesamte Wissen der Welt auf Knopfdruck einem zur Verfügung steht und sogar noch vorgetextet wird, Stichwort ChatGPT, dass das nach wie vor vorhanden ist, aber eher wenige Leute, weniger Studierende wirklich diesen Anspruch haben, diese sogenannte Extrameile zu gehen. Also das ist schon deutlich. Das bedeutet nicht, dass es das nicht gibt. Nur es ist einfach so, dass wir seit vielen Jahren einen Arbeitnehmermarkt haben in Deutschland und Mitteleuropa generell, insbesondere für gut ausgebildete Leute. Und dann strecken sich nicht alle nochmal nach der letzten Top-Note, um es mal so zu sagen. Ja, sondern es wird dann auch ganz klar adressiert. Also mir reicht eine 2 vor dem Komma. So. Ist ja auch fair. Also da ist ja auch nichts gegen einzuwenden.
Das ist fair. Du siehst dann zwar ständige Veränderungen, aber keine gänzliche Verschiebung von deiner Zeit, von deinem Lernethos, deinem Ethos, Abitur zu machen und dem, was wir heute erleben, zumindest an den Universitäten. Klar, du kannst nur einen Ausschnitt betrachten.
Ja, genau. Ich kann nur einen Ausschnitt betrachten und jetzt ist natürlich bei meinem Studiengang ein Angebot, ich beschäftige mich ja dort genauso wie als Unternehmer mit den Themen Organisation und Führung, insbesondere in Bezug auf das digitale Zeitalter und die digitale Transformation. Und die Studentinnen sind in der Mehrzahl mittlerweile, ganz klar. Ja, also 60-70% sind bei mir Studentinnen, was vielleicht auch ein bisschen am Thema liegt. Und was auch sehr schön ist, auch hoffe ich nicht spezifisch für die Goethe-Universität ist, dass ich sehr viele Studierende habe mit einer Zuwanderungsgeschichte. Ja, das ist also ganz, ganz toll. Und dass die, insbesondere die zum Teil auch richtig spannende Ideen haben, die kommen familiär betrachtet vielleicht aus einem anderen kulturellen Kontext und Umfeld und auch andere Blickwinkel auf bestimmte Themen haben. Also ich finde das immer als sehr belebend, dass dort eben ein anderer Blickwinkel einfach kommt. Und ich unterrichte ja auch in Englisch, das darf man auch nicht vergessen. Das ist in der Goethe-Uni im Masterstudiengang bei den Wirtschaftswissenschaftlern mittlerweile durchgängig so. Ist auch richtig so, weil das unsere Wissenschaftssprache ist und auch in den meisten Unternehmen mittlerweile ohne Englisch kommt man nicht mehr aus. Das ist auch gut so. Und da merkt man auch, dass dann diejenigen, die meisten sind dreisprachig, viersprachig, dass da manchmal ein anderer Zug herrscht, ja.
Jetzt bist du im Fachbereich BWL, ne, Professor?
Ja.
Und der einzige Germanist dort.
Ja.
Unterrichtest in Englisch.
Ja.
Genau. Unterrichtest in Englisch. Jetzt wirst du möglicherweise auch wieder sagen, dass das ganz logisch ist. Es ist schon ein bisschen besonders, oder? Wie kommst du, wie hat sich das entwickelt? Kommt das durchs Unternehmertum und der Rest war dann mit eingepreist, gehörte dazu? Oder gibt es andere Gründe?
Ja, das ist einfach die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Also sprich, dass man einfach sowohl was die Kommunikationsformen als auch Kommunikationsmedien als auch Kommunikationssprache anbetrifft, sich dort eine wesentliche Veränderung stattgefunden hat. Das wissen wir alle. Ja, also die Fernbedienung des Lebens, auch bekannt als Mobiltelefon, die gab es eben vor 20 Jahren so noch nicht. Genauso auch bestimmte Recherchemöglichkeiten, die gab es vor 20 Jahren noch nicht. Also das hat viele Vorteile, aber auch ein paar Herausforderungen, nämlich Aufmerksamkeit strukturiert zu fokussieren und wirklich auch Themen, ich sagte es ja schon, mal wirklich komplett zu durchdringen und dicke Bretter zu bohren, fällt dem einen oder anderen dadurch schwieriger. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten, sondern wie gesagt, passe mich da an die Anforderungen, an die Bedürfnisse. Und das gilt auch als Unternehmer. Also wenn ich mal angucke, was sind die Bedürfnisse von Unternehmen heute? Wie schauten die jetzt mal wirklich langfristig betrachtet so vor 15, 20 Jahren aus? Da gibt es Dinge, die verändern sich nie, interessanterweise. Und einige Dinge sind ganz, ganz anders. Ich gebe zwei Beispiele. Was sich nie verändert, ist beispielsweise die Grundausbildung von Führungskräften.
Also weil es die nicht gibt?
Ja, es sollte schon eine gewisse Grundausbildung von Führung geben. Und wie man Menschen führt, wie man Organisationen führt und weiterentwickelt. So, und diese, ich sage mal einen Begriff, transaktionale und transformationale Führung, das sind so die zwei Klassiker, die man gleich in der ersten Stunde jetzt bei mir als Studierender etc. erläutert bekommt. Dann gibt es natürlich noch viele andere Führungstheorien. Also dahinter steckt ja das Thema, dass transaktionell bedeutet, das ist ein klassischer Vorgesetzter, der Mitarbeitenden sagt, was sie tun sollen. Und transformationale Führung bedeutet, dass man Mitarbeiter erfolgreich macht, nämlich transformational zu arbeiten und denen nicht zu sagen, was sie immer tun sollen. Und dieses Wechselspiel beispielsweise zu beherrschen, ist für eine Führungskraft extrem wichtig. Vor 20 Jahren genauso wie heute. Und gleichzeitig ändert sich unwahrscheinlich viel. Nämlich, ich gebe mal ein Beispiel, die Rollen einer Führungskraft heutzutage sind wesentlich breiter als noch vor 20 Jahren. Also eine Führungskraft kann heute auch sehr stark als Impulsgeber, als Brückenbauer, als Vernetzer von verschiedenen Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sein, weil heutzutage kein Unternehmen auf diesem Planeten alle Dinge, die Unternehmen vorantreiben, alleine machen können. Also die Vernetzung nach außen spielt eine viel, viel größere Rolle als in der Vergangenheit. Und das reflektiert wiederum auf die Tätigkeit einer Führungskraft. Also das hat sich beispielsweise massiv weiterentwickelt in den letzten 10, 15 Jahren.
So wie sich die Themen weiterentwickelt haben von den doch recht zahlreichen Büchern, die du geschrieben hast. Das erste heißt Siegen kann jeder. Ja, das ist jeden Tag die richtigen Fragen stellen, ist der Untertitel. Also das ist vielleicht ein Mutmacher. Und jetzt hast du gerade dieses Jahr ein Fachbuch herausgegeben über KI. Das heißt KI-Revolution der Arbeitswelt. Und du hast es, ich würde jetzt schon auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, typisch für dich nicht nur herausgegeben, sondern du hast auch als Co-Autor mindestens ein Kapitel mitgestaltet, nämlich Mensch und Maschine, Entscheidung treffen mit KI. Dann lass uns doch mal auf das Thema KI schauen. Du bist da tief drin, du hast ein spannendes Buch herausgegeben. Ich kenne auch eine ganze Reihe der Autoren persönlich, die da geschrieben haben. Das sind tolle Leute mit tollen Gedanken am Puls der Zeit. Bist du jetzt jemand, der ja die Zukunft in der KI sieht? Und das ist es. 60-70% der Jobs fallen weg, hat jetzt vor kurzem irgendeine Headline gesagt. Oder wie siehst und wertest du KI und die Möglichkeiten, die wir heutzutage damit haben?
Zunächst mal denke ich, dass in Zukunft, je nach Branche, je nach Berufsbild, folgende Situation eintritt. Es wird in Zukunft beispielsweise nach wie vor Ärzte geben. Auch in 20, 30 Jahren, auch in 100 Jahren wird es Ärzte geben. Es wird nur keine Ärzte mehr geben, die keine KI einsetzen. Bedeutet, dass sich die Jobprofile und die Berufsbilder weiterentwickeln, haben sich übrigens auch in der Vergangenheit. Und dass die künstliche Intelligenz da auch Riesenchancen bietet, beispielsweise, jetzt bleiben wir bei den Ärzten, konkret, dass sie dort in der Diagnose, in dem, was sie tun, ihre eigene Fehlerquote senken können. Wichtig ist aber, gerade in diesen Mensch-Maschine-Beziehungen, wenn es um Menschen geht, dass der Mensch ganz klar in der Verantwortung bleibt. Also der Endentscheider, Entscheiderin werden bei vielen Anwendungen nach wie vor der Mensch sein. Das sagt ja auch die Regulatorik beispielsweise, der allen bekannten wahrscheinlich EU-AI-Act, den es schon gibt, wo beispielsweise alle Anwendungen, die mit Menschen zu tun haben, als Hochrisikoanwendungen angesehen werden, zu Recht, mit dementsprechenden Konsequenzen, was zum Beispiel Entscheidungsprozesse anbetrifft. Ja. Was ganz spannend ist, und das habe ich in einem Beitrag in meinem Buch ja auch hervorgearbeitet, nämlich, dass bestimmte Bias, die wir Menschen schon haben, also bestimmte Mängel, Verzerrungen, die wir in unseren Entscheidungsprozessen schon haben, ich gebe mal ein Beispiel, das sogenannte Priming, also sprich diese Verlustaversion, die wir haben. Also wir Menschen wollen Sicherheit, wir wollen Verluste vermeiden. Die führt manchmal zu irrationalen Entscheidungen, die eigentlich rational nicht zu begründen sind. Dass das in die KI quasi reinkommen kann, wenn man nicht aufpasst und dementsprechend in der KI auch verstärkt werden kann. Ja, weil die KI basiert ja letztlich auf Daten, die von Menschen stammen. Darf man nicht vergessen. Ja. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir das reflektieren. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wir Menschen haben ja dieses Thema Vertrauen. Ja, also, wir haben Vertrauen in beispielsweise Entscheidungen und geben Vertrauensvorschuss oder haben Vertrauensdefizit. Beispielsweise kann ein Vertrauensvorschuss einem KI-System unbegründet sein. Ja, und wir verlassen uns auf etwas, obwohl wir zum Teil auch gar nicht wissen, ob dieses auf etwas Verlassen auch wirklich begründet ist.
Und der Tatsache, nennen wir menschlich. Das nennen wir menschlich.
Ja, das ist oder menschlich. Schlechten. Ja, genau. Problem ist nur, wenn gegenüber kein Mensch ist, sondern die KI und wir dann quasi etwas vertrauen, was wir vielleicht überhaupt nicht beurteilen können. Und ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das menschlich und ist Teil dann auch unseres Entwicklungsprozesses, den wir dann auch selber verantworten. Mit KI ist das eben was anderes, weil da ist kein Mensch dagegenüber. Oder wir haben Vertrauensdefizit. Ja, das, ich gebe mal ein Beispiel, selbstfahrendes, autonomes Fahren. Da erwarten wir Menschen bestimmt, dass die KI besser ist als der Mensch. Also, dass es null Toleranz gibt für bestimmte Fehler. Wir alle haben schon viele Verkehrsunfälle, viele Kleinigkeiten im Verkehr passieren aufgrund menschlicher Defizite und Fehler. So, was, die gleichen Fehler verzeihen wir aber beispielsweise der KI nicht. Hm. Ja, würden wir sagen, die muss besser sein als wir. Warum soll ich sonst mich in ein Auto setzen, was von KI gesteuert wird, wenn es nicht besser fährt, tendenziell, als ein Mensch? So, also das ist quasi das Vertrauensdefizit. Also ein Spannungsfeld, und da wird noch aus meiner Sicht extrem viel Lernprozesse stattfinden, inklusive den Enttäuschungen. Man sollte aber nicht den Fehlschluss machen, dass das funktioniert nicht. Also beispielsweise, das funktioniert nicht, die KI ist fehlerhaft und das wird niemals funktionieren. Genau das wäre der falsche Umkehrschluss. Das ist gerade ein Teil des gemeinsamen Lernprozesses.
Ich glaube, der grundsätzliche Ursprung liegt darin, dass die KI als etwas Unfehlbares bezeichnet wurde. Da kommt etwas, was irgendwann unfehlbar ist, was intelligenter als der Mensch ist. Jetzt beruht die KI auf unseren Programmierungen, auf den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, mit allen Biases für und wider. Und letztlich ist KI eine Unterstützung, die zunächst mal rechnet, damit auf einem anderen Weg zu Ergebnissen kommt als der Mensch, der nicht nur rechnet, sondern auch mit Vertrauen arbeitet, mit Vermutungen, mit einer Intuition. Also ist KI eine Rechenunterstützung mit zum Teil unglaublich guten und präzisen Ergebnissen. Also in der Medizin als ein Beispiel, da gibt es ja, sagen wir, das Erkennen von der Haut, ob da Krebsentwicklungen stattfinden oder nicht. Das kann die KI sehr gut, zum Teil besser als der Mensch, vielleicht auch insgesamt besser als der Mensch. Aber wenn wir aufhören würden, die KI schon als unfehlbar zu bezeichnen, kämen wir wahrscheinlich viel besser mit dem Instrument zurecht, oder irre ich da?
Ja, absolut. Also die Vorteile der KI, was jetzt das Thema Entscheidungen anbetrifft, ist ja, also beispielsweise die Geschwindigkeit. Da kann natürlich riesige Datenmengen schnell und standardisiert nach festen Kriterien beurteilt werden. Oder die Objektivität, nämlich frei von Emotionen und vermeintlichen kognitiven Verzerrungen, wenn eben die Datenbasis stimmt. Also, oder auch das Thema Prognosen, weil das ist der eigentliche Charme und der Reiz, nämlich dass KI neue Muster entdecken kann. Und wir haben jetzt beispielsweise einen Kunden, der das schon erfolgreich im Thema Qualitätsmanagement umsetzt, wo die KI ganz neue Probleme identifiziert hat, die der Mensch noch gar nicht kannte, weil sie noch nie passiert sind. Aber die könnten passieren, sodass die KI im Qualitätsmanagement noch nie dagewesene Fehler produziert hat, die sie dann dementsprechend auch erkennen kann. Der Mensch lernt nur über das, was er kennt und was er schon erfahren hat, und versucht das dann zu vermeiden. Also insofern sind das Thema Prognosen Und neue Muster zu erkennen, ist eine riesige Chance. Du hast schon das Beispiel genannt, Medizin. Aber auch so, das ist beispielsweise für die deutsche Industrie ein extrem wichtiger Punkt, im Maschinenbau. Überall, wo die Produktion eine große Rolle spielt, kann die KI, also wo Maschine-Maschinen-Beziehungen sind, also wo es gar nicht in Richtung des Menschen geht, sondern wo Maschinen Prognosen über andere Maschinen geben, wie sie besser arbeiten, wie sie zuverlässiger arbeiten, da kann die KI extremen Entwicklungsschub geben, der auch wirklich die Effizienz und Effektivität unterm Strich, also Produktivität, steigern hilft, ja, was der Mensch alleine nicht könnte, muss man ganz klar sagen.
Siehst du darin eine Gefahr, dass wir immer mehr messen? Also wir sehen es in den Unternehmen, es wird zwar manchmal etwas verklausuliert, aber letztlich geht es darum, wie die finanziellen Kennzahlen nachher aussehen. Das sind auch die wesentlichen Treiber für Geschäftsentwicklung. Messen wir da vielleicht irgendwann zu viel oder kann man eigentlich nicht genug messen?
Also als Unternehmer hat man gelernt, einem alten Motto zu folgen und das Motto lautet, nicht alles, was man messen kann, ist wichtig und nicht alles, was wichtig ist, kann man messen.
Das ist schön.
Stammt nicht von mir, sondern stammt von Albert Einstein. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dass wichtig ist, dass man bestimmte Sachen, wo es um Physik geht, wo man wirklich harte Daten und Zahlen braucht, dass dort das Messen elementar ist, um eine gute Leistung zu bringen, also in der Medizin beispielsweise, sind viele Dinge messbar. In vielen anderen Berufen sind auch viele Dinge messbar. Und dann gibt es eben den Faktor Mensch, der sich nicht komplett vermessen lässt, was übrigens dann auch von der KI nicht gemacht werden darf. Also die KI darf beispielsweise, wird auch in Zukunft niemals entscheiden dürfen und sollte es auch nicht tun, wer von bestimmten Bewerbern beispielsweise in ein Unternehmen eingestellt wird oder welcher von bestimmten Personen in einem Unternehmen befördert wird. Das sollte nach wie vor unterstützt von KI mit bestimmten Unterstützungsprozessen nach wie vor Menschen tun. Das erwarten auch Menschen von den Menschen. Ein anderes Beispiel ist der Kundenservice, auch dort ein konkretes Mandat, was wir schon gemacht haben. Im Kundenservice kann KI einen extremen Fortschritt bringen, auch zum Wohle der Menschen. Da kommt das Thema Fachkräftemangel beispielsweise hinzu, dass wir gar nicht mehr so viel Fachkräfte haben, wie wir vielleicht bräuchten im Kundenservice. Und auch wir als Kunden möchten ja schnell eine Lösung haben und nicht ewig in der Warteschleife hängen beispielsweise. Und da kann KI im Kundenservice, insbesondere bei vielen standardisierbaren Aufgaben, sehr individuell, also man kann sich vorstellen, dass es individuelle Agenten gibt. Für jede einzelne Person kann KI einen individuellen Agenten aufbauen, der die ganze Geschichte kennt, was zum Beispiel kein Kundenservice-Mitarbeiter dieses Planeten wissen kann. Ja, also der Michael Groß als Kunde von dem Telekommunikationsdienstleister, das Wissen kann kein Mensch haben, was dann die KI haben könnte über meine Bedürfnisse, was ich schon so alles gemacht habe und was ich vielleicht brauchen könnte. So, und da würde ich jetzt beispielsweise sagen, prima, wenn die KI das kann, dann sollte das machen. Und bei unserem Kundenmandat war es dann so, dass die Kundenservice-Abteilung natürlich Angst hatte, abgeschafft zu werden. Nein, das ist überhaupt nicht das Problem. Ihr habt vielmehr eine riesige Chance. Und das wird für viele andere Jobprofile und Abteilungen auch geben. Nämlich, ihr könnt euch auf die wesentlichen Themen konzentrieren, wo der Mensch den Unterschied machen kann, wo der Mensch gebraucht wird und nicht bei Standards wie Adressänderungen oder wie ich habe da irgendwie ein Problem mit was auch immer, so Standardthemen. Also das kann die KI genauso gut machen und wir Menschen sollten uns auf das konzentrieren, wo der Mensch den Unterschied macht. Und gerade in so einem Hochlohnland wie Deutschland, gerade so einem Land, was einen Fachkräftemangel nicht nur die nächsten 2 Jahre haben wird, sondern latent, also dauerhaft, kann KI da eine extreme Unterstützung bieten, ja?
Ja, da, wo der Mensch noch Mensch ist, wird man ihn brauchen. Und da, wo ja Bürokratie ist, kann man vielleicht mit der KI arbeiten. Ich erinnere mich gerade an ein wirklich beeindruckendes Interview, was du Arte gegeben hast. Da hast du über deine Lieblingsbücher gesprochen. Das ist auch noch nicht so lange her, 1-2 Jahre vielleicht. Und du hast unter anderem über Kafka gesprochen. Und die Frage, die sich ja in der Gesellschaft, gerade in der modernen Gesellschaft auch immer wieder stellt, ist, wann sind wir menschlich? Wie nehmen wir unsere Verantwortung wahr? und sorgen wir dafür, dass wir uns nicht entmenschlichen. Wenn wir in die Politik gucken, in dem, was momentan in der Welt passiert, gibt es ja genug Beispiele, wo wir uns eindeutig entmenschlichen. Ist das etwas, was dich nach wie vor beschäftigt, mal abgesehen von den spannenden Büchern von Kafka?
Also gerade bin ich ein bisschen verloren, wie ich jetzt antworten soll, weil Kafka letztlich ja Grenzen, Möglichkeiten der menschlichen Existenz auslotet.
Ja.
Und mit Kafka können ja einige Leute gar nichts anfangen. Ja, also die finden keinen Zugang, also Verwandlung, das Schloss, all diese Geschichten, die er, also nicht Geschichten, sondern in diesem Fall Romane, die er geschrieben hat, die posthum ja zum Glück auch zum Teil veröffentlicht worden sind, sonst wären die verloren gegangen. Da steckt ja unwahrscheinlich viel Möglichkeit drin, für jemanden sich selber weiterzuentwickeln und einfach einen anderen Perspektivwechsel zu haben. Wie gehe ich beispielsweise, bleiben wir mal beim Schloss, mit dem Schloss, was irgendwo über allem schwebt, überall Einfluss hat, also ein bisschen Bürokratiemonsterartig. Man stößt überall immer wieder da drauf und man versucht es zu durchdringen und das Problem zu lösen, aber man fühlt sich wie als Sisyphos und letztlich löst sich das Ganze auch nicht auf. Das ist im Prinzip eine schöne, der Roman, wunderbar, um sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man selber nicht beeinflussen kann, die aber trotzdem extremen Einfluss auf einen selber haben und wie man damit umgeht. Und dass die Absurditäten, die dabei eintreten, und die merken wir ja auch in unserem modernen Leben, Teil unseres Entwicklungsprozesses sind. So beispielsweise kann ich mit dem Schloss umgehen. Ja, das dann hinterher, wenn man das Ganze mal schlicht und ergreifend rational betrachtet und Wort für Wort, die Absurditäten kein Ende nehmen. Denke an den Begriff von der Verwandlung. Ja, mit Georg Samsa, der als Käfer auf dem Rücken aufwacht und wo man natürlich sofort sagt, wo bin ich hier? Ja, das ist ja vollkommen märchenhaft, grotesk. Ja, das soll es ja auch so sein. Ja, und letztlich geht es darum, sich auf solche Sachen einzulassen, sich auf andere Situationen, andere Menschen, andere Lebensentwürfe einzulassen. Ja, also in diesem Fall bei der Verwandlung geht es auch sehr stark, super aktuell, um andere Lebensentwürfe, um das Anderssein und die akzeptiertes Anderssein in der Gesellschaft, mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Also jeder kann gerne mal die Verwandlung lesen und sich fragen, was bedeutet das eigentlich für die Tatsache, wie wir zusammenleben?
So eine Antwort hatte ich mir tatsächlich jetzt gerade vorgestellt, auch wenn du am Anfang ein bisschen lost warst. Wir sind alle auf dem Lebensweg. Wir haben alle Situationen, die wir nicht beeinflussen können oder nicht völlig beeinflussen können. Wir sind alle zwischendurch verzweifelt, ob es nun KI-Anwendungen sind, mit denen wir nicht klarkommen, oder ob es die Bürokratie ist, mit der wir nicht klarkommen, oder der Arbeitsdruck oder Lerndruck für andere. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und du hast hier uns ein bisschen weitergeholfen, wie ich finde. Im Ergebnis werden wir nie die Welt perfekt gestalten können und auch damit müssen wir dann leben, ja, dass wir nicht alle unsere Ziele erreichen können oder vielleicht die größten Ziele auch nicht erreichen können. Und da war ich beim Thema menschliches Verhalten oder Entmenschlichung. Du machst eine Menge Coachings in deinem heutigen Job. Ist das richtig als Unternehmer?
Ja, stimmt.
Was sind denn die ganz aktuellen Dinge, die Menschen, ich gehe davon aus, du coachst Senior Level in Unternehmen unter anderem. Was sind denn die großen Dinge, die wehtun, wo Hilfe, Unterstützung gebraucht wird?
Beispielsweise das Thema Entscheidung treffen in immer größer, komplexeren Zusammenhängen, die ich nicht mehr überblicken kann, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und wie gehe ich mit den Unsicherheiten um, ja, die sich dadurch einhergehen? Und wie schaffe ich das auch Richtung Mitarbeiterschaft, einerseits Transparenz zu machen, andererseits erwartet die Mitarbeiterschaft gerade von Führungskräften Entscheidungskraft. Und das ist beispielsweise ein Riesenthema, wo man auch sehr gut als externer Coach durch Reflexion etc. Unterstützung geben kann, sodass man sich da als Person nicht aufzehrt. Weil auch hier gibt es keine selig machende Lösung, sodass man für jede Situation, Entscheidungssituation als Führungskraft immer den besten Weg für sich und andere findet. Das ist eine Illusion. Man kann aber den besten Weg für sich finden, mit den inneren Konflikten, mit den Enttäuschungen etc. so umzugehen, dass man nicht wahnsinnig wird, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen. Das ist ein Riesenthema, wird natürlich durch KI und die digitale Transformation noch wesentlich verstärkt. Und das Zweite ist das Thema Umgang mit Komplexität, was damit zusammenhängt, logischerweise, aber auch mit ganz normaler organisationaler Komplexität. Also das Prinzip, die Unternehmenssteuerung immer schneller wird, gleichzeitig die Suche nach Einfachheit, auch von vielen nach einfachen Lösungen. Das wird ja auch nicht nur in Unternehmen, sondern auch im öffentlichen politischen Raum häufig verlangt. Und das ist natürlich der völlig falsche Reflex. Also je komplexer ein Zusammenhang wird, desto einfacher können ja nicht die Lösungen sein. Das funktioniert ja nicht. Der Wunsch aber nach einfachen Lösungen wird umso stärker, je komplexer die Situation ist. Also das ist ja im Prinzip schon fast ein dialektischer Zusammenhang. Und das, damit haben viele Entscheidungskräfte, Führungskräfte auch zu tun. Ja, da wird von mir eine einfache Lösung, eine klare Entscheidung verlangt, aber es gibt keine einfache Lösung. Es gibt auch eine Entscheidung, deren Halbwertszeit tendenziell geringer ist als noch vor 10, 15 Jahren. So, und wie gehe ich damit um, dass ich die Erwartungen, die an mich gerichtet werden, eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht erfüllen kann. So. Und das ist eine sehr spannende, also das ist jetzt ein Beispiel, das ist eine sehr spannende Coaching-Thematik.
Das verstehe ich. Ich glaube, die Lösung, die einfache Lösung ist vielleicht auch in vielen Fällen die Positionierung, die Menschen gerne sehen wollen. So wie du das beim Beispiel KI bei höchstpersönlichen Fragestellungen gesagt hast, es darf nie, das wäre die Positionierung, es darf nie so sein, dass die KI über Menschen entscheidet. Also dein Beispiel, wer eingestellt wird und wer nicht. Ja, oder ja. Wer zur Uni zugelassen wird oder wer nicht und eine andere Fragestellung. Und in dem Moment, wo diese Entscheidung so klar ist und es auch durchgezogen wird, ist die sehr komplexe Frage dahinter, was sind denn nun höchstpersönliche Entscheidungen, wie kann eine KI trotzdem unterstützen, ohne dass sie den Regelverstoß begeht oder wir, indem wir sie einfach entscheiden lassen. Das sind dann wieder die sehr komplexen Dinge, wo man dann auch verstehen muss, wie eine KI aufgebaut ist und was eine KI als Voraussage, Prognose geben kann und darf. Da wird es dann im Einzelfall sicherlich schwierig.
Und ja, wobei das ist ganz schön, weil in dem Buch, was wir schon ein bisschen besprochen haben, KI-Revolution der Arbeitswelt, gibt es einen sehr schönen Beitrag von der Alicia von Schenk, jüngste Universitätsprofessorin Deutschlands, promoviert bei uns in Goethe-Uni und jetzt in Würzburg tätig, die sich genau mit dem Thema, wie kann ich die weichen Faktoren in KI abbilden, was gibt es dort für Hindernisse etc. beschäftigt. Und schlicht und ergreifend der Gedanke, gibt es einen objektiven Maßstab für Diversität? Kann man Diversität irgendwie objektiv in mathematische Formeln überführen? Und da kann ja nur die Antwort aktuell lauten, nein, weil wir Menschen ja keinen klassischen, allgemeinverbindlichen Maßstab für Diversität haben. Wunderbar ist, und das wurde nach der Drucklegung unseres Buchs dann bekannt, nämlich den Fauxpas, um es mal so zu sagen, zum Glück nur Fauxpas, den Google geschafft hat mit Gemini. Viele werden es vielleicht verfolgt haben. Und da hat Google versucht, in die KI genau dieses Thema Diversity einzubauen und der KI mehr oder weniger zu vermitteln, dass das Thema Diversität einen besonderen Stellenwert genießt. Auch in das Bildprogramm, was dort mit verbunden ist. Das Ergebnis war folgendes. Da wird natürlich diese KI getestet von vielen, vielen tausend Menschen, auch mit zum Teil absurden Aufgaben, den sogenannten Prompts, oder mit zum Teil, einfachen Aufgaben, mit dann, wenn die KI dann loslegen darf, und im Hintergrund zum Beispiel dieses Thema Diversität hochgewichtet wird, sehr spannenden und kreativen Lösungen. Was ist passiert? Zwei Beispiele. Einmal wurden Wehrmachtssoldaten asiatischer Herkunft weiblich dann dementsprechend dargestellt. Da weiß natürlich jeder, das gibt es nicht. Ja, es gibt keine asiatischen Frauen, die Wehrmachtssoldatinnen gewesen sind, schon gar nicht heute. Und dann das Thema Wikinger. Wikinger, weiß auch jeder, gibt es tendenziell eher aus den nordischen Ländern, aber es gab dann Wikinger mit Dreadlocks, ja, so aus der Karibik. Auch sehr schön, da weiß, glaube ich, jedes Grundschulkind oder sogar Kindergartenkind, woher Wikinger kommen, 1000 Jahre, vor 1000 Jahren. So, Diversität in die KI eingegeben. Die KI kann das ja nicht beurteilen. Die KI kennt kein richtig und falsch. Die KI kennt keine moralischen Standards. Das sind Vorhersagemodelle. Das sind Tokens, Vektoren, die da eine Rolle spielen. Und wir Menschen, jedes Grundschulkind kann erkennen, solchen Wikinger, den gibt es nicht. Der sieht zwar ganz spannend aus, eine kreative Lösung, aber ist vollkommener Nonsens.
Ja, ein Fauxpas, wie du sagst. Du bist auch ein verantwortungsvoller Mensch. Du engagierst dich zum Beispiel gegen Rassismus, warst auch immer ansprechbar, wenn es um mögliche Olympia-Bewerbungen von Deutschland ging, die dann, glaube ich, nichts mehr geworden sind. Also man hat sich dann nicht beworben. Wie ist denn der gesellschaftspolitische Mensch Michael Groß aufgestellt? Was treibt dich an und was wünschst du dir von uns allen?
Ja gut, wer in seinem Studium Kant lesen durfte, Grundlagen der Politik, und dann den Begriff des Weltbürgertums kennt, ja, also das ist natürlich ein nie erfüllbares Ideal, aber immerhin seine Ideen haben letztlich die Grundlage gelegt für bestimmte Formulierungen im Grundgesetz, wie zum Beispiel Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder auch in einer Institution wie die UN etc. Das hat alles mit diesem Thema des Weltbürgertums zu tun. Und diesem wirklich im Ideal, was niemals realisiert werden kann, fühle ich mich dann schon ein bisschen verpflichtet oder nicht sogar, um es nicht zu sagen, sehr stark. Weil letztlich, und das dürfen wir nicht vergessen, wir leben alle auf einer Kugel. Und auch bei allen Bestrebungen, vielleicht irgendwo anders hinzukommen, wir werden diese Kugel als Ganzes nicht verlassen. Und da kommt so ein Thema wie Klimawandel, die ganzen Konflikte, all das spielt da eine Rolle. Und ich versuche auch bei jeder passenden Gelegenheit, ich hatte auch beispielsweise in der Universität auch schon mal so eine Situation, wo ich dann wirklich auch mal daran erinnert habe, dass wir alle darauf angewiesen sind, auf diesem Planeten doch am Ende des Tages zu kooperieren, ja, wenn es uns allen gut gehen soll. Problem ist dann die Selbstoptimierung von einzelnen Staaten, einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, also jetzt mal Selbstoptimierung in Anführungszeichen, dass weil es ein bisschen beschönigend ist zum Teil für das, was passiert. Das ist dann natürlich konträr, ja. Und da wird sicherlich auch manchmal, auch bei bestimmten Alltagsthemen, die uns betreffen, einfach die Zukunft schon mal ein bisschen ausgeblendet, ja. Also ich sehe das an meinen eigenen Kindern, die sagen, wer soll eigentlich unsere Rente bezahlen, ja, in 40 Jahren von uns? Ja, wenn ihr das Kapital verbraucht habt, was es nicht gibt. Also solche ganz praktischen Fragen spielen dann da auch eine Rolle, wo wir dann auch sagen müssen, was können wir gemeinsam gestalten? Im Kleinen fängt's an. Ja, du hast mal ein Engagement mit der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus genannt. Das sind so, jeder kann in seinem Umfeld einen ersten Schritt dazu beitragen, sodass das große Ganze am Ende des Tages davon profitiert. Da gibt es aktuell, muss man ja ganz offen sagen, viele, viele Rückschritte. Ja, das ist ein bisschen wie die echte nachher Springprozession, fühlt man sich da. Man macht 2, 3 Schritte vor und 1, 2 Schritte zurück. Und das ist so ein permanenter Prozess. Und zwar nicht seit 10 Jahren und nicht seit 100 Jahren, sondern Minimum seit der Aufklärung, also seit 250 Jahren. So, nur, man kann ja jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, nach mir die Sintflut. Ja. Damit ist auch nichts gewonnen, ehrlich gesagt, ja.
Also das, was du uns heute so bei den einzelnen Fragen und auch von dir aus weitergegeben hast, ist in vielerlei Maße inspirierend. Auch die Art und Weise, wie du dich beruflich entwickelt hast. Beim Faust fällt mir ein, der sucht nach Erkenntnis. Und ich habe den Eindruck, du bist auch immer auf der Suche nach Erkenntnis im Positiven, also mehr Wissen und die Dinge ergründen. Bei Kant gibt es die 4 kantischen Fragen und 2 davon sind, was soll ich tun? Ja, da sind wir bei dem, wofür soll ich mich auch engagieren? Da steckt natürlich mehr hinter der Frage. Und auch die Frage, was ist der Mensch? Das berührt ja auch die Abgrenzung zwischen Mensch und KI. Ja, die KI ist nun eine künstliche, eine menschgemachte Intelligenz, die vielleicht selber lernen kann und sich selber entwickeln kann in einem bestimmten Maße. Aber es ist kein Mensch, es ist etwas anderes. Und was ist der Mensch? wenn wir, wie du es gerade gesagt hast, an manchen Stellen ja auch Rückschritte haben von dem, was uns als Menschen ausmacht. Also insofern, ja, müssten wir eigentlich am Lagerfeuer sitzen und mal eine Nacht durchquatschen und dann noch mehr in die Tiefe gehen. Aber das ist uns heute nicht beschert. Das Lagerfeuer ist kalt. Insofern sage ich erstmal danke für die Vielfalt der Themen, die du mit uns geteilt hast. Und ja, viel Erfolg auf deinem Weg als Unternehmer, als Professor, als jemand, der sich gesellschaftlich engagiert, als Denker, als Literaturgenießer. Also ich kann jedem nur empfehlen, den Arte-Beitrag mit dir zu hören. Da lernt man auch viel über Literatur. Und ich fand das ein richtig cooles, intensives, zum Nachdenken anregendes Gespräch zwischen uns.
Ja, ich kann das nur erwidern. Also hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, das kann man gerne fortsetzen. Und ich hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörerinnen dort einige Impulse für sich mitnehmen. Wie gesagt, das sind alles keine letzten Wahrheiten, sondern es sind alles Impulse, Gedankenentstöße. Und dann kommt es auf jeden persönlich drauf an, wie er damit umgeht.
Ja. Und in welchem Sinne wir möchten, dass man damit umgeht, ist, glaube ich, deutlich geworden. Da muss man nur noch mal reinhören. Michael Groß, ganz lieben Dank dir für deine Zeit, für deine Ausführung, für deine Offenheit. Es war ein tolles Erlebnis.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.